NDR Info. Echo des Tages.
G20-Gipfel in Australien. Kanzlerin Merkel trifft auf Wladimir Putin. Chinas diplomatisches Doppelspiel, dazu unser Kommentar. Und weniger Teilnehmer als erwartet, Hooligans demonstrieren in Hannover. Herzlich willkommen beim Echo des Tages. Ich bin Imke Markgraf. Mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hatte sich die niedersächsische Landeshauptstadt auf den heutigen Tag vorbereitet. Denn in der Innenstadt sollte es eine Demonstration geben von Hooligans. Hooligans gegen Salafisten oder kurz Hogesa, wie sie sich selbst nennen. Nach den Erfahrungen in Köln vor 3 Wochen war man in Hannover gewarnt und rechnete mit dem Schlimmsten, zumindest aber mit über 5000 gewaltbereiten Teilnehmern. Dazu eine unbekannte Zahl von Gegendemonstranten. Entsprechend gereizt war die Stimmung in Hannover, wie Sören Ulrichs berichtet.
Hubschrauber kreisen über der hannoverschen Innenstadt. Überall stehen Mannschaftswagen der Polizei, Rettungsfahrzeuge und sogar Wasserwerfer. Mit einem Großaufgebot versuchen die Einsatzkräfte, Ausschreitungen zu verhindern. Inzwischen scheinen die meisten der insgesamt rund 3000 Teilnehmer der Hooligan-Kundgebung die Stadt aber wieder verlassen zu haben. Einige Straßensperren konnten aufgehoben werden. Ingo Mertens freut sich über die große Resonanz bei den Gegendemonstrationen. Der Sprecher des Bündnisses gegen Rassismus und Fundamentalismus hat die Proteste mit organisiert.
Die Demo war sehr erfolgreich. Wir waren bis zu 4000 Leute. Wir haben gezeigt, dass wir mit vielen Leuten in Hannover gegen Rassismus auf die Straße gehen können. Ich denke, die Hogesa-Teilnehmerzahl ist auf jeden Fall unter den Erwartungen, die ja gesetzt waren. Und ich denke, diese Dynamik, die durch Köln in die ganze Geschichte reinkommen ist, wurde auf jeden Fall heute gebremst.
Zu den Gegenprotesten aufgerufen hatten unter anderem Gewerkschaften, Kirchen und Parteien. Mit dabei Niedersachsens Innenminister Pistorius und der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter.
Ich bin hier, um gegen Rassismus und Fremdenhass zu demonstrieren und klar zu zeigen, dass diese widerwärtigen Gestalten, die die schlimme Entwicklung im Nahen Osten versuchen auszunutzen, um nur ihre alten rassistischen Vorurteile sozusagen neuen Raum zu geben und denen klar zu sagen, wir stehen gegen sie und ihr gehört nicht zu unserer Gesellschaft.
Ein guter Tag für die Demokratie, so Hofreiter, nicht aber für die Geschäftsleute in der hannoverschen Innenstadt. Einige verzeichneten drastische Umsatzeinbußen, denn viele Kunden blieben lieber zu Haus. Und wer doch in der Innenstadt unterwegs war, den überkam mitunter ein eher mulmiges Gefühl.
Ich finde es ungewohnt, überall mit Polizei und die Straßen sind gesperrt und überall blinkt und die in voller Montur. Ich finde es vom Bauchgefühl her komisch.
Also es ist eine außergewöhnliche Situation, vollkommen richtig, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie bedroht oder sonstiges.
Viel Blaulicht, viel Polizei und haben auch so ein bisschen bedrückende Unruhe in den Geschäften gesehen, gespürt, dass alle so ein bisschen angespannt sind.
Die Polizei will auch in den Abendstunden in Hannover präsent bleiben. Währenddessen werden erste kritische Stimmen laut. Die Hooligans und Rechten hätten ihre Versammlungsfreiheit missbraucht, findet der Chef der Polizeigewerkschaft in Niedersachsen, Dietmar Schilf.
Hier ist jetzt eine Zusammenkunft, die uns sehr nachdenklich stimmen muss, auch was zukünftige Veranstaltungen der Form anbetrifft. In Köln sind 50 Kolleginnen und Kollegen der Polizei zum Teil schwer verletzt worden. Wir hoffen, dass hier alles gesund abgehen wird, aber für die zukünftigen Veranstaltungen. Wenn hier es zu Gewalttätigkeiten kommen, dann fordere ich von den Gerichten eine eindeutige Aussage, dass man Versammlungsrecht nicht einfach so klettern kann, wie man das ganz gerne möchte.
Notfalls müssten solche Kundgebungen künftig verboten werden, so Schelf.
Wenn die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammenkommen, dann ist ein solches Gipfeltreffen von langer Hand vorbereitet und es gibt ein ordentliches Programm zu absolvieren. Fast immer aber sind die Begegnungen außerhalb des eigentlichen Protokolls die wichtigeren. So auch heute im australischen Brisbane, am ersten Tag des G20-Gipfels. Dort traf sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit Kanzlerin Merkel zum Vier-Augen-Gespräch und das dauerte länger als geplant. Martin Bohne berichtet.
Vielleicht war es nur ein Zufall, dass die australischen Gipfeldramaturgen bei der Öffnungsveranstaltung Wladimir Putin ganz am äußersten Rand platziert haben. Vielleicht aber auch nicht, denn der australische Regierungschef Abbott gehört zu den schärfsten Kritikern des russischen Vorgehens in der Ukraine. Putin revanchierte sich, indem er russische Kriegsschiffe vor die australische Küste schickte, was ja niemand als ernsthafte Bedrohung auffasste, aber Putin hat damit wieder mal erreicht, die Schlagzeilen zu bestimmen. Und das ärgert den australischen Gastgeber, der sich seine Gipfelagenda nicht kaputt lassen machen will. Denn das eigentliche Thema in Brisbane, das ist die Ankurbelung der Weltwirtschaft. Tony Abbott will G20-Geschichte schreiben, indem der Gipfel ein konkretes Maßnahmenbündel beschließt. Wir glauben, dass im Ergebnis unserer Arbeit hier die Weltwirtschaft in den nächsten 5 Jahren um 2% mehr zulegen wird als ohne die Maßnahmen. Und das schafft Millionen neuer Jobs und Billionen Dollar an zusätzlicher Wirtschaftsleistung. Die G20-Führer würden so beweisen, meint Abbott, dass Regierungen tatsächlich etwas im Interesse der Menschen auf die Reihe bekommen. Nicht jeder teilt den Optimismus des australischen Regierungschefs. Aber im Schwerpunkt des Gipfels stimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Abbott überein.
Ich will noch mal sagen, dass heute hier war eine umfassende Diskussion über sehr andere Fragen. Das heißt also, wir haben uns heute wirklich sehr intensiv mit den Fragen von Wirtschaft und Wachstum und Handel befasst.
Besonders das Handelskapitel liegt der Bundeskanzlerin dabei im Herzen. Beim Gipfel im fernen Australien sei deutlich sichtbar geworden,
welche Dynamik die Handelsabsprachen im asiatisch-pazifischen Raum eingenommen haben. Und das macht bei uns in Europa schon doch die Notwendigkeit klar, dass wir auch bei den Verhandlungen zu dem Freihandelsabkommen, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von Amerika, bei TTIP, durchaus unter Zeitdruck stehen.
Europa droht also abgehängt zu werden. Am Sonntag wird es dann auch ein Treffen der europäischen Regierungschefs mit US-Präsident Obama geben, um die ziemlich festgefahrenen Freihandelsverhandlungen zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken wieder in Schwung zu bringen. EU-Kommissionschef Juncker will dabei klarmachen, dass die Europäer TTIP wollen.
We will make clear as Europeans that we want this agreement.
Allerdings versäumte Juncker mit Blick auf das Misstrauen in weiten Teilen der europäischen Öffentlichkeit auch nicht, die Bedingungen dafür zu wiederholen. Es dürfe keine Rückschritte bei der Lebensmittelsicherheit, dem Umwelt- und Gesundheitsschutz geben. Und es müsse mehr Transparenz bei den Verhandlungen einziehen. Thema Nummer 2 beim bevorstehenden Spitzengespräch zwischen Obama und den Europäern wird natürlich Russland und der Konflikt in der Ukraine sein. Dann hat man Gelegenheit, die diversen bilateralen Gespräche auszuwerten, die auch von Seiten der Bundeskanzlerin mit dem russischen Staatschef am Rande des Gipfels geführt wurden. Beide, Europäer und Amerikaner, haben in Brisbane eine weitere Verschärfung der Sanktionen in Aussicht gestellt, sollte Russland die Einmischung in der Ostukraine noch weiter treiben. Aber der Bundeskanzlerin wäre es natürlich lieber, wenn man ohne weitere Sanktionen auskäme.
Ansonsten sind wir alle von der europäischen Seite bemüht, immer wieder alles diplomatisch Mögliche daran zu setzen, auch Verbesserungen zu erreichen.
Denn, so Angela Merkel, es sei ja unübersehbar, dass die Spannungen mit Russland den Bemühungen um mehr Wirtschaftswachstum alles andere als förderlich sind. Am Ende des ersten Gipfeltages gab dann die russische Delegation bekannt, dass Putin am Sonntag den Gipfel früher als geplant verlassen werde, schon vor dem abschließenden Mittagessen, womit Putin wieder mal die Schlagzeilen für sich haben wird.
Auf vielen Wegen und an vielen Orten bemüht sich Russlands Präsident, also Verständnis für sein Handeln zu wecken. Auch in einem Interview, das Putin vor seiner Abreise nach Brisbane der ARD gab. Bernd Muschborowska fasst es zusammen.
Die Vorwürfe des Westens seien unberechtigt, sagte der russische Präsident in einem Exklusivinterview der ARD. Russland sei nicht an dem Konflikt in der Ukraine beteiligt, so Putin. Die Sanktionen des Westens somit illegal. Das Wichtigste ist, dass man das Problem nicht einseitig betrachten darf. Heute gibt es Kampfhandlungen im Osten der Ukraine. Die ukrainische Regierung hat Truppen eingesetzt. Es kommen sogar Raketengeschosse zum Einsatz. Aber wird das erwähnt? Mit keinem Wort. Das heißt, dass sie wollen, dass die ukrainische Regierung dort alle vernichtet, sämtliche politischen Gegner und Widersacher. Wollen sie das? Wir wollen das nicht. Und wir lassen es nicht zu.
Das ganze Interview mit Wladimir Putin können Sie morgen Abend um 21.45 Uhr im Ersten sehen bei Günther Jauch. Während Angela Merkel also noch mit dem Präsidenten sprach, wurde bekannt, dass russische Behörden eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft des Landes verwiesen haben. Carsten Schabowski mit Erklärungen aus Berlin.
In Berliner Regierungskreisen hieß es, die Mitarbeiterin sei auf Veranlassung der Behörden ausgereist. Die Bundesregierung bedauere dieses ungerechtfertigte Vorgehen und habe dies gegenüber der Regierung in Moskau zum Ausdruck gebracht. Es handele sich um eine Retorsionsmaßnahme, also um eine Art Antwort Russlands, hieß es weiter. Wie der Spiegel berichtete, reagierte Moskau mit der Ausweisung auf den Fall eines russischen Diplomaten. Der soll als Mitarbeiter des Bonner Generalkonsulats spioniert haben, vom Verfassungsschutz monatelang beobachtet worden sein und am Ende ohne großes Aufsehen aus Deutschland ausgewiesen worden sein. Bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit sei eine Retourkutsche von russischer Seite ausgeblieben, berichtet das Nachrichtenmagazin. Das ist eine Politik der Nadelstiche, wird das Auswärtige Amt zitiert. Wir wissen nicht, wohin sie führt.
In der Ukraine selbst hat Präsident Poroschenko nun angekündigt, sämtliche staatliche Leistungen einzustellen, und zwar in den von pro-russischen Kräften gehaltenen Gebieten im Osten. Das trifft vor allem Krankenhäuser und Schulen, sprich die Zivilbevölkerung. Jan Palukat.
De facto gibt es den ukrainischen Staat in den Rebellengebieten schon lange nicht mehr. Beamte sind entweder übergelaufen oder geflüchtet. Gehalts- und Rentenzahlungen hat die Regierung in Kiew in weiten Teilen gestoppt. Gleiches gilt für Zuwendungen an Institutionen wie etwa Universitäten. Jetzt schafft Staatspräsident Petro Poroschenko auch juristisch Fakten. Das von ihm bereits am Freitag unterzeichnete Dekret sieht formal die Auflösung jeglicher staatlicher und unternehmerischer Aktivität in den abtrünnigen Gebieten vor. Personal und Material seien zu evakuieren, heißt es in der Anordnung, die mit ihrer offiziellen Veröffentlichung in Kraft treten soll. De facto ist es den Machthabern in der Ostukraine bislang nur teilweise gelungen, einzuspringen. Aus den Gebieten selbst ist von diversen Bargeldzahlungen unbekannter Herkunft zu hören. Zahlreiche Rentner und übergelaufene Staatsbedienstete, denen teilweise üppige Bezugserhöhungen versprochen worden waren, warten tatsächlich teilweise seit Monaten auf ihre Überweisungen. Dennoch versuchen sich die prorussischen Rebellen weiter daran, so etwas wie Staatlichkeit aufzubauen. In Donetsk etwa müssen sich Firmen bei ihnen seit einiger Zeit registrieren lassen. Sie sollen Steuern zahlen. Sogar die Gründung einer eigenen Zentralbank gaben die Rebellen unlängst bekannt. Tatsächlich kappt die ukrainische Regierung nun auch alle Verbindungen zu Banken in den umkämpften Gebieten, wo weiterhin der ukrainische Hryvnia als Zahlungsmittel verwendet wird. In einem weiteren Dekret, das allerdings noch der Zustimmung des Parlaments bedarf, kündigt Präsident Poroschenko den ostukrainischen Regionen zugebilligten Sonderstatus wieder auf. Weitgehende Autonomierechte für Lugansk und Donetsk waren ein Zugeständnis im Rahmen des Minsker Abkommens von Anfang September, dessen wesentliche Teile Waffenstillstand, vorgezogene Regionalwahlen nach ukrainischem Recht, Abzug schwerer Waffen aus einer Pufferzone bislang freilich nicht umgesetzt wurden. Laut einem Bericht der russischen Agentur Interfax Ukraine sollen sich derweil Russland und die Ukraine unter Vermittlung der OSZE über Modalitäten des verabredeten Abzugs von Waffen und Truppen geeinigt haben, um so der Minsker Regelung doch noch Leben zu verleihen. Allerdings herrschte nach Geländegewinnen der Separatisten zuletzt Unklarheit darüber, ob vor diesem Hintergrund die ursprünglich vereinbarte Pufferlinie überhaupt noch Bestand haben kann. Ungeachtet der angeblichen Einigung wurden am Samstag wieder Gefechte in der Ostukraine mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten gemeldet.
Jan Palukat aus der Ukraine. Bei Gipfeltreffen geht es immer auch darum, globale Machtkonstellationen auszuloten und auf die besondere Rolle Chinas zu schauen. Erst vor wenigen Tagen konnte sich das, was man einmal Reich der Mitte nannte, noch mit viel Getöse der restlichen Welt präsentieren beim APEC-Gipfel in Peking. Immerhin hatte dies dessen Eröffnungsshow beinahe olympische Dimensionen. Überhaupt sei Chinas Gipfeldiplomatie vor allem eines, eine große Show, meint Ruth Kirchner in ihrem Kommentar.
China kippte diese Woche das Füllhorn über Asien aus. Manchen Beobachtern wurde ganz schwindelig angesichts der vielen Versprechungen. 32 Milliarden Euro für einen Seidenstraßenfonds, mit dem die Transportwege in der asiatisch-pazifischen Region ausgebaut werden sollen. Zuvor hatte Peking bereits 40 Milliarden Euro Startkapital für eine neue asiatische Infrastrukturbank angekündigt. Beim ASEAN-Gipfel in Myanmar dann weitere Zusagen. China schlug den Ländern Südostasiens einen Freundschaftsvertrag vor und versüßte das Angebot mit der Aussicht auf 16 Milliarden Euro für Vorzugs- und Sonderkredite. Auch diplomatisch bewegte sich China souverän auf dem Parkett, sprach sich in Myanmar für einen Verhaltenskodex in den umstrittenen Gewässern des südchinesischen Meeres aus, um Konflikte frühzeitig zu entschärfen. Zuvor hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping dem japanischen Ministerpräsidenten in Peking die Hand geschüttelt. Auch das eine, wenn auch widerwillige Geste der Versöhnung mit dem Rivalen und Kontrahenten im ostchinesischen Meer. Präsentierte sich diese Woche also ein neues China, das sich als vermittelnde und ausgleichende Regionalmacht versteht und nicht, wie sonst so oft, als säbelrasselnder Macho, der sofort Kriegsschiffe schickt, wenn die kleineren Nachbarn nicht kuschen? Schön wär's. Tatsächlich ist aber alles, was China bislang versprochen hat, an Bedingungen geknüpft. Verhaltenskodex fürs südchinesische Meer, ja, aber Verhandlungen über Territorialstreitigkeiten weiter nur bilateral. Wirkliche politische Zugeständnisse hat China also nicht gemacht, denn an seine Ansprüche, dass das südchinesische Meer so gut wie komplett zu China gehört, auch daran hält Peking ja weiterhin fest. Und nimmt bei der Verteidigung dieser Ansprüche jederzeit begrenzte Konfrontationen, wie zuletzt mit den Philippinen oder Vietnam, in Kauf. China fährt also eine Doppelstrategie, mal Kooperation, mal Konfrontation. Mit dem Geldsegen bei APEC und ASEAN geht es China aber auch noch um etwas anderes. Die Vereinigten Staaten, die traditionelle Ordnungsmacht im Pazifik, sind nach der Wahlschlappe von Obama bei den Kongresswahlen deutlich geschwächt. Er gilt nicht nur zu Hause als lame duck, als lahme Ente. Diese Schwäche versucht China auszunutzen, versucht mit seinem wirtschaftlichen Einfluss die Region neu auszurichten. Denn wer Vorzugskredite von Peking bekommt, der wird sich kaum gegen Chinas Ansprüche sperren können. Was genau Chinas Ambitionen sind, bleibt bewusst im Unklaren. Beim APEC-Gipfel hat Xi Jinping nicht nur sein bekanntes Schlagwort vom chinesischen Traum benutzt, sondern auch vom asiatisch-pazifischen Traum gesprochen. Ist das der Traum vom Wohlstand für alle? Oder Xis Traum, dass China auf seinen rechtmäßigen Platz in der Mitte der Welt zurückkehrt, der alle anderen Nationen dazu zwingt, Chinas Interessen zu berücksichtigen? Offen ausgesprochen werden solche Gedanken in China selten. Die Führung umgibt sich lieber mit wolkigen Formulierungen von Partnerschaften Win-Win und gegenseitigem Respekt. Die Volksrepublik weiß genau um die Ängste in der Region vor der Dominanz der Chinesen. Umarmen und umgarnen lautete daher in dieser Woche die Strategie. Sobald aber der Gipfelmarathon vorbei ist, dürfte auch die hässliche Seite von Chinas Doppelstrategie wieder sichtbar werden.
Ruth Kirchner kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wer einen Ausweis braucht, wer heiraten möchte oder eine Geburt anmelden, der geht zum Amt. Das lässt sich hier und da schon online erledigen. In jedem Fall aber hat Mann oder Frau mit staatlichen Stellen zu tun. Mit Behörden, die ein Stück weit für die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens und der öffentlichen Ordnung sorgen. Und wenn irgendwo ein neuer Staat entsteht, weil sich ein Landesteil unabhängig erklärt zum Beispiel, da entstehen auch meist neue Anlaufstellen für die Bürger. Genauso handhabt es jetzt ein Gemeinwesen, das sich zwar Staat nennt, vom Rest der Welt aber nicht anerkannt ist, weil er den Menschen auf seinem Gebiet außer Terror nichts zu bieten hat. Der selbsternannte islamische Staat. Christoph Heinzle mit Einsichten in die Terrororganisation.
Im Internet sind sie mittlerweile Massenware. Propagandavideos des islamischen Staates. Manchmal eindringlich pathetisch, manchmal brutal und protzig und fast immer professionell produziert. Der Output eines aufwendigen Apparates unter dem Informationsministerium des IS. Das lobt sogar Wettbewerbe für die besten Propagandisten aus, wie die Unterlagen zeigen. So wurde etwa das Informationsbüro des ostirakischen Gouvernements Diyala ausgezeichnet. Zitat:
Diesen Preis erhielten die Journalisten in Diyala nach 6 Monaten fortwährender Erfolge auf allen Mediengebieten. In diesem Zusammenhang möchten wir den Soldaten der Medien in dem Gouvernement Diyala unsere Glückwünsche übermitteln.
Zum Preispaket gehören unter anderem eine Full-HD-Kamera, ein drahtloser Drucker, eine 12-fache DVD-Kopierstation und $600 Geldprämien. Doch der Preis bei Allah sei überdauernd und besser, heißt es weiter in dem Schreiben. Man wünsche den Sieg und Ehre durch den Märtyrertod. Für bemerkenswert gut organisiert hält der Londoner Terrorexperte Peter Neumann das und spricht gar von modernem Management.
Warum sollte der Islamische Staat nicht einen Wettbewerb organisieren? Wir wissen, dass der Islamische Staat zum Beispiel, was die Propaganda angeht, sehr modern, wahrscheinlich weitaus fortschrittlicher und weitaus innovativer ist als viele staatliche Organisationen im Westen.
Die Auswertung der Dokumente durch NDR, WDR und SZ zeigt, dass vieles beim IS so ist, wie man es von staatlichen Strukturen kennt. Penible Aktenführung etwa zu Einnahmen und Ausgaben der Terrororganisation, beispielsweise für Waffenkäufe. So enthält eine interne Einkaufsliste amerikanische Sturmgewehre und Nachtsichtgeräte, möglicherweise aus Beständen der irakischen Armee. Nachweise gibt es auch zu Einnahmen etwa aus Goldverkäufen. und belege, dass die Sozialausgaben des Islamischen Staates sehr hoch sind, etwa für die Hinterbliebenen tot der Kämpfer. In einer Art Kartei registriert die IS-Führung sogenannte Märtyrer, die für Selbstmordattentate abkommandiert sind, mit Geburtsdatum, Bildungsweg, Familienstand und Kontaktnummern von Angehörigen, die im Falle des Todes zu informieren sind. Das bestätigt auch ein ehemaliger IS-Kämpfer, der im Irak im Gefängnis sitzt.
Sie haben nach meinem Namen gefragt. Ich sagte Ihnen, wie ich heiße und wo ich wohne. Alles haben Sie notiert. Einer von Ihnen hat die ganzen Namen aufgeschrieben. Jeder, der dazugekommen ist, wurde registriert.
Eine effiziente Organisation, erkennt Terrorismusforscher Neumann nach Lektüre der Dokumente. Effizienter als die anderer Gruppen wie Al-Qaida etwa. Und der Professor am Londoner King's College spricht auch von einer funktionierenden Hierarchie, in der jeder Rechenschaft ablegen müsse.
Für den Islamischen Staat selber ist diese Idee des Staates nicht nur ein Label, sondern sie verstehen sich wirklich als Staat, sie möchten als Staat ernst genommen werden und sie handeln wie ein Staat.
Die irakische Regierung zeigt sich erfreut über den Dokumentenfund ihrer Spezialeinheiten im Juni bei der Tötung der mutmaßlichen Nummer 2 des IS al-Bilawi. In Bagdad hofft man, dass detaillierte Informationen wie diese mit Namen und Netzwerken beim Kampf gegen den IS helfen.
Morgen ist Volkstrauertag. Der Tag also, an dem der Kriegstoten gedacht wird. Gemeint waren damit jahrzehntelang die Opfer der beiden Weltkriege. Dass es bei uns heute wieder Kriegsopfer gibt, Gefallene und Veteranen, das ist in der Öffentlichkeit weniger präsent. Vielleicht deswegen, weil wir uns eben mit den Bundeswehreinsätzen im Ausland schwer tun und nicht wenige Deutsche ohnehin grundsätzlich Zweifel am Sinn von Armeen hegen. In einem Wald bei Potsdam haben Bundespräsident Gauck und Bundesverteidigungsministerin von der Leyen eine Gedenkstätte für gefallene Bundeswehrsoldaten. Anne Demmer.
Für Marlies Birken ist es ein wichtiger Tag. Den Anstoß zum Wald der Erinnerung hat sie gegeben. Nun ist er Wirklichkeit geworden. Sie ist die Mutter der Soldatin Jenny Böken, die 2008 bei einer Übung auf dem Segelschulschiff Gorch Fock in der Nordsee ertrank. Sie sticht mit einem Spaten zu, schüttet die Erde über die Wurzeln einer kleinen Eiche. Zusammen mit Bundesverteidigungsministerin von der Leyen pflanzt sie symbolisch einen Baum in Gedenken an alle im Dienst verstorbenen Bundeswehrsoldaten.
Mit diesem Baum wächst auch die Erinnerung. So wie die Erinnerung größer, weiter wird, so wird auch der Baum wachsen. Er wird Äste bekommen, er wird Jahresringe bekommen. Und das ist eine Erinnerungskultur, die sich von dem Ehrenmal unterscheidet.
Es soll ein lebendiges Denkmal sein. Rund 700 Gäste sind gekommen, Kameraden, hinterbliebene Politiker. Auch Bundespräsident Joachim Gauck ist darunter. Er legt einen Kranz ab. In ihrer Ansprache betont Ursula von der Leyen:
Dieser Wald der Erinnerung ist uns aber auch eine Mahnung. Eine Mahnung für uns in der Bundeswehr, für uns Politikerinnen und Politiker, aber auch für uns Bürgerinnen und Bürger, wie groß unsere Verantwortung ist, wenn wir Soldatinnen und Soldaten in einen Einsatz schicken und wie besonnen wir abwägen müssen, wohin wir sie in den Einsatz schicken.
Bei ihrem Rundgang durch die Gedenkstätte macht sie Halt an einer kleinen Mauer. Was sie hier sieht, sind Steine aus Kundus. In den Auslandseinsätzen haben die Soldaten kleine Ehrenhaine provisorisch errichtet, in Andenken an ihre verstorbenen Kameraden. Sorgsam wurden die Gedenkstätten nach Einsatzende verpackt und nach Deutschland geschickt. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos in Geltow bei Potsdam sind sie maßstabsgetreu wieder aufgebaut worden. Idyllisch gelegen, umgeben von Bäumen. Für die Hinterbliebenen ist es wichtig, dass die Ehrenhaine nicht einfach zurückgelassen, vielleicht sogar dort zerstört werden. Eine unerträgliche Vorstellung auch für Tanja Menz. Ihr Sohn Konstantin wurde 2011 in Afghanistan bei einem Attentat getötet.
Diese Ehrenhaine, wenn unsere Kinder im Einsatz in den verschiedenen Ländern waren, gab es dort ja zu dem Zeitpunkt auch schon Ehrenhaine von der Vorgefallenen. Da sind unsere auch dort gewesen irgendwann. Das heißt, das ist irgendwie ein Ort, der zurückkommt, an dem unsere Kinder gewesen sind, nachdem wir sie das letzte Mal gesehen haben.
Den Namen ihres Sohnes findet Tanja Menz auf einer Stele im Wald der Erinnerung. Auf insgesamt 7 Ziegelsteinsäulen, die einen kleinen Pfad säumen, werden die Namen von 104 Bundeswehrsoldaten aufgeführt. Sie alle sind in Auslandseinsätzen ums Leben gekommen. Eine Heldenkultur muss vermieden werden, betont der katholische Militärdekan Joachim Simon.
Gleichwohl gebührt denen, die eben den höchsten Preis bezahlt haben, ein ehrendes Gedenken. Und die Bundeswehr muss eben eigene Formen suchen. Und nicht nur die Bundeswehr, ich denke, unsere Gesellschaft muss eigene Formen suchen, ohne in alte Verhaltensmuster zurückzufallen.
Kritiker bemängeln, dass die Gedenkstätte viel zu entlegen ist und damit einer kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen wird. Dennoch, ab diesem Wochenende wird der Wald der Erinnerung offen für alle sein.
Es war zu schön gewesen. Die sensationelle Landung der Raumsonde Rosetta auf dem Kometen 67P, genannt Shuri. Die fast reibungslose Inbetriebnahme des kleinen Raumlabors Philae. Das hat auch ordentlich gefunkt, obwohl es sich mangels Anziehungskraft auf Shuri nicht ganz sicher halten konnte. Jetzt aber herrscht wieder Stille im All. Philae hat keinen Strom mehr. Und weil es dort oben eben noch keine Steckdosen gibt, muss man warten, warten, warten. Andreas Gielen mit der ganzen kurzen Geschichte.
Zuletzt hatten die Wissenschaftler gestern Abend Daten nach einem Bohrversuch des Roboters empfangen. Dass dem Minilabor in 500 Millionen Kilometern Höhe der Akku leer geht, damit hatten die Wissenschaftler der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt gerechnet. 2,5 Tage sollten die Batterien halten. Danach sollte ein zweiter Akku durch Solarenergie aufgeladen werden. Doch das dauert länger als erhofft, möglicherweise 2 Monate. Der Roboter Philae war vergangenen Mittwoch von der Raumsonde Rosetta abgedockt und auf einem 4,5 Milliarden Jahre alten Kometen gelandet. Er soll den Wissenschaftlern Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems liefern. Die Ergebnisse der bereits übermittelten Daten werden mit Spannung erwartet.
Samstag ist ja normalerweise Fußballtag, heute nicht, zumindest nicht in der Bundesliga. Da kann man sich als Fan oder Ignorant einmal ganz entspannt der FIFA zuwenden. Die hatte sich ja vor ein paar Tagen noch als nicht korrupt bezeichnet, jedenfalls was die Vergabe der Weltmeisterschaften an Russland und Katar angeht. Gleichwohl ist die Kuh noch nicht vom Eis, vielmehr der Kaiser noch mittendrauf. Gegen Franz Beckenbauer wird beim Fußball-Weltverband offenbar wieder ermittelt. Sebastian Krause mit Einzelheiten.
Offensichtlich untersuchen die FIFA-Ermittler also weiter die Rolle von Franz Beckenbauer als Mitglied des Exekutivkomitees, das im Dezember 2010 die Fußballweltmeisterschaften nach Russland und Katar vergeben hatte. Weil er damals möglicherweise gegen die Ethikregeln des Weltverbandes verstoßen haben könnte, hat die FIFA-Ethikkommission nach Informationen der Welt am Sonntag die Ermittlungen gegen den 69-Jährigen sogar ausgeweitet. Im Fokus steht offenbar eine Reise Beckenbauers zum Emir von Katar im Oktober 2009 gemeinsam mit seinem Vertrauten Fedor Radman, damals Lobbyist der australischen WM-Bewerbung. Laut Welt am Sonntag sollte damals der Emir von Katar überzeugt werden, die WM-Bewerbung für 2022 fallen zu lassen. Hintergrund soll ein Pakt zwischen dem DFB und dem australischen Fußballverband gewesen sein. Australien lässt Deutschland den Vorzug bei der Bewerbung um die Frauen-WM 2011. Im Gegenzug würden die Deutschen Australien beim Rennen um die Männer-WM 2022 unterstützen. Unter anderem mit Rattenmanns Engagement und Beckenbauers Stimme. Auf Anfrage soll sich Beckenbauer zu der Sache nicht geäußert und auf das laufende Verfahren verwiesen haben.
Natürlich machen wir jetzt noch weiter beim Sport im Echo des Tages. Wie gesagt, die Bundesliga macht an diesem Wochenende Länderspielpause. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Über was diskutiert Fußball Deutschland denn stattdessen? Die Nationalmannschaft liefert ja genug Stoff.
Ja, in der Tat. Und es ist auch schon irgendwie paradox. Nach einem 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation herrscht trotzdem gefühlt sowas wie Katerstimmung rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Was schlicht und einfach daran liegt, Gegner war nun mal Gibraltar. Und da hat man sich dann doch ein paar Tore mehr versprochen. Hinzu kommt, dass die Leistung zum wiederholten Mal wenig weltmeisterlich war. Die Quittung, Pfiffe von den Fans gepaart mit Sarkasmus.
Toll, wir haben 4:0 gewonnen, Wahnsinn. Ideenlos, richtig ideenlos, nicht die zündende Idee und viel zu wenig Tore.
Also es kann nicht sein, dass eine Mannschaft, die vor ein paar Monaten noch so gut funktioniert hat, auf einmal noch so wenig Energie und Biss zeigt.
Für einen Weltmeister etwas beschämend, würde ich sagen.
Die Chance, allen zu zeigen, dass Deutschland es besser kann, gibt's am Dienstag. Dann trifft die DFB-Elf im letzten Länderspiel des Jahres auf Europameister Spanien. Allerdings wird Torwart Manuel Neuer bei dem Freundschaftsspiel fehlen. Er fällt wegen Kniebeschwerden aus.
Wir wechseln zum Wintersport. Die Saison nimmt ja langsam Fahrt auf. Was hat sich da heute getan?
Also für die deutschen Skirennfahrerinnen war es ein gebrauchter Tag. Beim Slalom in Finnland auf der 2. Weltcup-Station wurde Barbara Wirth als beste DSV-Athletin 24. Das ist das schlechteste Weltcup-Ergebnis in einem Damenslalom seit fast 14 Jahren für den deutschen Skiverband. Den Sieg holte sich die Slowenin Tina Maase vor Frieda Hansdotter aus Schweden und der Österreicherin Katrin Zettel. Morgen fahren die Männer die Slalompiste runter, mit dabei dann auch Felix Neureuther, der seinen Saisoneinstand gibt. Besser lief es für deutsche Sportler beim Weltcup-Auftakt der Eisschnellläufer in Japan. In der Teamverfolgung der Damen hat die Mannschaft um Claudia Pechstein den 3. Platz belegt und auch Sprinter Samuel Schwarz kam bei den Männern über 1000 Meter auf Rang 3.
Und dann schauen wir noch zum Boxen. In Hamburg geht am Abend Weltmeister Wladimir Klitschko in den Ring. Gegner ist der Bulgare Kubrat Pulev. Wie ist die Ausgangslage?
Also Klitschko, er ist ganz klar Favorit, was aber nicht heißen soll, dass sein Kontrahent Pulev sogenanntes Fallobst ist. Ganz im Gegenteil, seine 20 Profikämpfe hat er allesamt gewonnen. Zudem ist er die Nummer 1 im Weltverband IBF und damit auch Pflichtherausforderer. Bedeutet, Klitschko kommt also gar nicht drum herum, gegen Pulev zu boxen.
Vielen Dank, Alexander Lorenz. Und das war auch schon das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Imke Markgraf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.